Und da sind wir auch schon. Folge 1, Ball for All. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und irgendwie den Weg hier auf diesen Podcast geschafft habt. Nochmal für all diejenigen, die den Trailer noch nicht gehört haben. Es geht hier in diesem Podcast eigentlich vor allem um den Basketball in Deutschland. Das heißt, ich möchte mit euch mal besprechen, was es für Probleme gibt, was besser gemacht werden kann, was schon super läuft. Und möchte dazu auch mit Leuten ins Gespräch kommen, die was zu sagen haben im deutschen Basketball. Kurz zu meiner Person. Ich bin Frank Zacharias, habe ja Basketball schon beim Tusbrecker Feld gelernt. Den kennt wahrscheinlich nicht jeder von euch. Muss auch nicht sein, aber ihr habt was verpasst. Ich bin also Basketballer, bin mittlerweile Trainer und auch Vorsitzender eines Basketballvereins im schönen Lüdenscheid. Aber man kommt rum, man lernt viele Leute kennen. Und naja, und als Basketballer wisst ihr das, man hört sich auch so um, was gibt's für Podcasts, und die sind alle toll, die es gibt, keine Frage. Aber so im deutschen Bereich ist es relativ mau, behaupte ich mal. Das heißt, viele konzentrieren sich auf die NBA, haben durchaus Gesprächspartner aus dem deutschen Basketball, aber ich möchte gerne mit Ball for All so ein bisschen in die Tiefe gehen. Das heißt, auch mal schauen, wo sind die Probleme im Vereinsbereich, auf Verbandsebene, was sind so die Probleme, die Trainer haben im Nachwuchsbereich. Nicht nur im professionellen Bereich, wir wollen bei den Herren, bei den Damen gerne auch bis in die Kreisliga runtergehen. Da gibt es bestimmt nette, tolle Geschichten, die wir erzählen können. Heute müssen wir aber über Corona reden. Wir sind im November 2020 und befinden uns mitten im Lockdown. Das heißt, BBL, Pro A, Pro B dürfen spielen. Alles, was darunter aktiv sein will, hat Pech gehabt, darf es nicht. Und das hat meiner Ansicht nach auch gute Gründe. Das ist allerdings nicht ganz einfach. Vielleicht auch, wenn man zu anderen Sportarten schaut, die auch im professionellen Bereich etwas anders gehandhabt werden. Ich möchte aber auch mal darüber sprechen, wie es jetzt für uns im Westdeutschen Basketballverband weitergehen kann, und habe dazu als Gast für diese erste Folge Uwe Plonker gewinnen können. Uwe Plonker ist WBV-Präsident, das heißt Präsident des Westdeutschen Basketballverbands. Der WBV ist der größte Verband im Deutschen Basketballbund, das heißt ein Verband, zu dem viele andere Verbände auch hinschauen, wenn es um Entscheidungen rund um Corona geht. Eine wichtige Entscheidung hat man Ende Oktober getroffen, als man sich dazu entschlossen hat, im Präsidium die Saison doch nicht Oktober und November starten zu lassen, wie das ursprünglich geplant war, sondern erstmal bis zum Januar auszusetzen. Ich möchte mit Uwe Plonker heute mal darüber sprechen, wie es zu dieser Entscheidung kam, was der aktuelle Stand der Dinge ist, ob man tatsächlich im Januar, so es geplant ist, wieder starten kann und wie man dann starten kann. Ich denke mal, es wird ein interessantes Gespräch und werde ihn jetzt mal dazu holen. Möchte mich jetzt schon mal entschuldigen, falls es irgendwie Tonprobleme geben sollte. Natürlich haben wir uns hier nicht im Studio getroffen, sondern haben das Ganze über Zoom gemacht. Ich hole ihn mal eben dazu. So, da habe ich in der Leitung Uwe Plonker, Präsident des Westdeutschen Basketballverbands. Schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, es geht dir gut.
Dankeschön, Frank. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Während wir hier sprechen, beraten wieder die Länder und die Kanzlerin, wie es weitergeht. Das heißt, es kann ganz schnell alles Makulatur sein, was wir besprechen. Dieses Risiko gehen wir natürlich jetzt ein. Ich denke mal, du hast auch die letzten Monate viel zu tun gehabt. Kannst du überhaupt noch zählen, wie oft du die Pläne oder wie oft ihr im Präsidium Pläne umschmeißen musstet?
Also das war sehr, sehr oft, und wir haben auch morgen Abend ganz frisch aktuell wieder ein Videocall mit dem Präsidium, wo es dann wieder um das Thema Spielbetrieb geht. Wir hatten ja als letztes die angefangene erste Regionalligasaison abbrechen müssen, quasi mit dem Light-Lockdown. Der letzte Spieltag ist dann noch von zwei Spielen im Grunde genommen begleitet worden. Der Rest musste dann auch kurzfristig abgesagt werden, weil zum Beispiel Wolfen Probleme hatte, Covid-Fälle hatte, aber auch teilweise dann andere Mannschaften, sodass dann also noch zwei Spiele stattgefunden haben. Und da haben wir schon Plan B und Plan C. Mittlerweile, muss ich sagen, sind wir schon bei Plan D angekommen. Mhm. Nämlich, wie können wir den Spielbetrieb, den wir ja erst einmal verschoben haben bis Mitte Januar, auch für die erste Regionalliga und auch für alle anderen Ligen darunter, wie können wir da starten oder nicht starten? Weiterhin ist unser Spielplan so angepasst, dass wir mit der ersten Regionalliga durchstarten können. Wir würden jetzt die ausgefallenen Spieltage dann irgendwann nachholen, also würden dann im Prinzip aufsetzen auf das, was wir im Januar haben und würden dann die anderen Spiele nachholen. Bisschen Glück haben wir ja in diesem Jahr, weil wir kurzfristig im DBB und alle Landesverbände beschlossen haben, den Spielbetrieb einen Monat länger laufen zu lassen, bis zum 30.06.2021, so dass wir nach hinten hin auch Platz haben, möglicherweise Spiele nachzuholen. Das ist das eine Szenario, aber um dann den Spielplan, den wir ja Ende Oktober, Anfang November geplant haben, jetzt wieder ins Rollen zu bringen, Mitte Januar, wäre auch schon die eine oder andere Anpassung notwendig, möglicherweise auch der ein oder andere Doppelspieltag. Das haben wir auch mit den Kollegen von der ersten Regionalliga diskutiert. Doppelspieltage an einem Freitag, Sonntag würden ja gehen, aber Doppelspieltage zum Beispiel auch in der Woche in der ersten Regionalliga bei einigen Mannschaften sehr schwierig, weil die sind tagsüber tätig. Und was wir auch jetzt festgestellt haben, es gibt viele der Spieler, die auch, in systemrelevanten Berufen tätig sind, auch in der Krankenpflege tätig sind. Und die haben natürlich ganz, ganz große Sorge. Und ein Verein gehört ja sehr stark dazu, und zwar die Deutzer in Köln, die ja von sich aus schon, bevor wir die erste Regionalliga verschoben haben, von sich aus gesagt haben, wir möchten jetzt mal 3 bis 4 Wochen von uns aus pausieren, weil wir Angst haben davor, dass Spieler sich in irgendeiner Weise infizieren und dann Probleme in ihrem Beruf haben. Also das mal so zu dieser Liga, was so semi-profihaft ja stattfindet in der ersten Regionalliga. Ja, es gibt ja Vereine, die auch teilweise Importe haben, die aber auch dann das ein oder andere in Anführungsstrichen Taschengeld zahlen, aber auch den ein oder anderen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsvertrag haben. Und da muss man natürlich dann Rücksicht drauf nehmen. Die erste Regionalliga, die ja die ersten waren, die schon hätten am liebsten Ende August, jedenfalls einige von den Mannschaften, starten wollen, was dann damals aber noch gar nicht ging, weil das wäre ja zu kurzfristig auch nach den Sommerferien gewesen. Die Mannschaften wären gar nicht trainiert gewesen. Und das haben wir dann irgendwann uns darauf verständigt, dass wir dann eben im September anfangen zu spielen.
Da redest du jetzt von der ersten Regionalliga. Da ist immerhin der Spielbetrieb hat schon gestartet. Das heißt, da kann man schon auf einen gewissen Puffer aufsetzen. Wir haben natürlich einen Großteil im WBV, der noch gar nicht gespielt hat. Ne? Der wartet und auch da den Januar ja genannt bekam bei der letzten Konferenz, dass ihr euch das auch ins Auge gefasst habt. Für wie wahrscheinlich hältst du das, dass im Januar tatsächlich die restlichen Ligen starten können?
Also wenn man sich einfach momentan die Zahlen ansieht, dieses exponentielle Wachstum, das hat zwar so einen kleinen Gott sei Dank Knick bekommen, war im Übrigen beim ersten Lockdown auch so, als wir in den ersten Lockdown gegangen sind, war dann genau an dem Tag, als wir in den Lockdown gegangen sind, waren denn die exponentiellen Zahlen auch wieder niedriger.
Dazu muss man ganz kurz sagen, heute ist der 16.11., wenn es Leute gibt, die vielleicht später mal dazuschalten, damit sie wissen, wo wir uns zeitlich gerade so bewegen.
Ja. Ganz genau, ja. Danke. Und heute oder auch jetzt in diesem zweiten Light-Lockdown sind natürlich die Zahlen erheblich nach oben gegangen. Ich habe gerade noch gesehen, heute waren wir bei 10.500, wobei immer der Montag so ein schwieriger Tag ist, weil vom Wochenende einige Gesundheitsämter die Zahlen nicht geliefert haben. Aber wir sind weiterhin eben auf hohem Niveau und ich befürchte, auch wenn wir jetzt den Dezember oder auch wenn die Zahlen im Dezember dann nach unten gehen, Anfang Januar nach unten gehen, es wird eine sportliche Herausforderung im wahrsten Sinne des Wortes, dann Mitte Januar auch starten zu können. Mhm. Also ich will jetzt nicht sagen, ich sehe da gar keine Chance, aber ich sehe zumindest erstmal momentan die Situation, die Hallen sind geschlossen worden bis zum 30.11. Die Hallen, glaube ich, und das bekommen wir ja auch letztendlich als Verbände mit, weil wir auch ganz, ganz eng mit dem Ministerium oder wir sind ja auch ganz, ganz nah bei der Staatskanzlei, weil dort sitzt ja auch die Staatssekretärin, die Frau Mills. Wir haben ganz engen Draht zum Landessportbund. Ja, der Westdeutsche Basketballverband mit seiner Geschäftsstelle sitzt ja auch in Duisburg im Landessportbund. Der Dezember, das sehe ich eher noch so als Übergangsmonat an. Ich glaube kaum, dass wir dort die Hallen wieder aufmachen. Das heißt also, wir sind dann im neuen Jahr hoffentlich alle gesund und haben dann Anfang Januar die große Herausforderung, wie sehen dann die Zahlen aus und sehen wir eine Chance, im Januar spätestens Anfang Februar zu starten. Aber alles, was jetzt später wird als Ende Januar und dann in den Februar und vielleicht auch sogar in den März hineingeht, das bedarf, dass wir den Spielplan komplett einmal nochmal umstricken, indem wir möglicherweise eine Einfachrunde nur spielen in allen Ligen, allen WBV-Ligen und möglicherweise dann auch nochmal die Gruppen teilen, indem wir dann versuchen, irgendwie das ganze Spielen zeitlich hintereinander zu bekommen. Hm. Wenn wir dann so bei Februar wären, dann könnte uns das mit so einer Einfachrunde wahrscheinlich noch gelingen.
Aber dann trotzdem auch die gesplitteten Ligen. Das heißt, man müsste dann schauen, wenn man nicht neutralisiert, wie Lothar Drefniok ja vielleicht auch schon mal angedeutet hatte, dass man auch wirklich auf- und Absteiger festlegt. Oder seid ihr davon auch schon intern ein bisschen ab und denkt über diese Neutralisierung wirklich intensiver nach?
Also das ist immer noch ein Thema, was wir natürlich intern diskutieren. Versuchen wir, den Aufstieg in irgendeiner Weise mit entsprechend genügend Spielen zu gewährleisten und lassen wir es dann mal mit dem Abstieg. Das ist nicht so einfach, weil an einem Beispiel die erste Regionalliga, Teile von der ersten Regionalliga hatten auch vorgestellt, aufgrund dieser ganz besonderen Situation, möge sich doch bitte mal der WBV überlegen, ob es in diesem Jahr eben keinen sportlichen Absteiger gibt. So, jetzt kommt ja von oben was runter, das heißt aus der Pro B, auch da weiß man nicht, wie wird sich jetzt die Pro B entwickeln, werden überhaupt Vereine, also erstmal gibt es ja auch sportliche Absteiger, da wird die Saison ja gerade gespielt, wenn auch teilweise mit Unterbrechungen und überleben alle Vereine der Pro B oder müssen sie im Zweifelsfall anschließend in die Regionalliga, also wieder in die höchste Amateurliga zurückkommen, dann müssten wir denen ja, das ist die Übereinkunft mit der Liga, den Mannschaften einen Platz in der ersten Regionalliga anbieten, hätten wir dann keinen Absteiger in der ersten Regionalliga und dann käme noch hinzu, würden wir jetzt in den Spielbetrieb einsteigen für die zweite Regionalliga, wo ja auch aus den beiden zweiten Regionalliga es einen Aufsteiger geben soll und wird. Und da gibt es einige, sind sehr ambitioniert, wieder in die erste Regionalliga einzusteigen. Dann hätten wir plötzlich rein zahlenmäßig, 13 sind ja heute drin. Es kämen vielleicht zwei runter aus der Pro B, wären dann 15. Und zwei noch aus der zweiten Regionalliga. Und plötzlich hätten wir eine Liga mit 17 Mannschaften. Das wird ganz, ganz schwierig für einen Spielplan. Oder aber man müsste hergehen, wenn man sagt, okay, das macht man. Man kann das auch vielleicht mit 17 Mannschaften gestalten. Weil wir haben in der Vergangenheit auch schon mal mit 15 Mannschaften in der ersten Regionalliga gespielt. Aber das wird eine echte Herausforderung. Oder teilt man dann auch mal nochmal die Gruppen, macht dann zwei Gruppen in einer ersten Regionalliga, analog zu der zweiten Regionalliga. Und anschließend kann man dann so eine Art Playoffs aus beiden Gruppen dann machen und würde dann im Grunde genommen den einen Aufsteiger in die Pro B, in die Bundesliga ermitteln. Also nicht so einfach. Hab's jetzt ein bisschen umfangreich erklärt, aber du hörst auch schon, es ist nicht so einfach im Grunde genommen das zu gestalten. Und alle anderen Ligen, die drunter sind. Dann kommt ja die zweite, dann kommt die Oberliga. Auch Oberliga, da gibt es viel ambitionierte Mannschaften, die auch wieder in Richtung Regionalliga schauen und sich auch dorthin entwickeln wollen, auch gute Mannschaften unterwegs sind. Bis hin eben auch von einer Landesligamannschaft, die sagt, okay, der nächste Schritt ist dann auch ein Stück weit in die Oberliga. Also das zieht sich dann durch alle WBV-Ligen die Entscheidung einfach so zu treffen, zu sagen, okay, dann machen wir mal wegen Pandemie kein Auf- und kein Abstieg, könnte schwierig werden, abgesehen mal davon, dass wir im WBV ja auch durchaus Erfahrung haben, mit rechtlichen Auseinandersetzungen. Und wenn die dann auch noch dazu käme, wie gesagt, ich will jetzt nicht das Schwarz am Himmel malen, aber wenn das auch noch dazu kommen würde, dann wird das eine echte Herausforderung werden. Mhm. Also es sind viele Modelle, die zurzeit diskutiert werden. Eins ist klar, je weiter wir uns ins neue Jahr bewegen, umso mehr werden wir einiges, was wir echt geplant haben, wieder über den Haufen werfen müssen und ganz, ganz neu gestalten. Und wir haben ja vor, am 26. November in die sechste Mitglieder-Videokonferenz zu gehen. Das ist der Donnerstag. Die Einladungen gehen jetzt in den nächsten Tagen raus. Mhm. Wobei wir da wahrscheinlich jetzt, wenn die Fragen werden da kommen, na, was macht er denn jetzt mit dem Spielbetrieb? Habt ihr denn genau das Datum vor Augen? Bleibt ihr bei Mitte Januar? Werden wir wahrscheinlich dazu noch nichts sagen können, aber wir werden dann vielleicht was dazu sagen können, was denn Alternativen wären. Vielleicht auch die Frage dann eben von dir, was machen wir dann in den Ligen? Das könnte sein, dass wir am 26. damit schon rauskommen. Und was uns natürlich wichtig ist, der WBV hat ja jetzt in dieser schweren Zeit immer versucht, mit seinen Mitgliedern Kontakt zu halten. Und das ist auch sehr, sehr gut angekommen. Also wir kriegen da unheimlich viel Feedback.
Da wollte ich ganz kurz mal zu fragen, wenn ich darf, Uwe, ganz kurz. Ihr habt ja eine Woche ungefähr vor dem allgemeinen Lockdown, vor dem Beschluss im November, in der Zoom-Konferenz oder kurz nach der Zoom-Konferenz beschlossen, auch schon mal den WBV-Lockdown sozusagen zu initiieren und den Spielbetrieb eben nicht zu starten im Oktober. Die Vereine waren da waren ja 50, ich glaube 150 Vereine teilweise drin.
In der Spitze waren 171 Teilnehmer.
171 sogar. Und du sprachst gerade von der Kommunikation mit den Vereinen. Wie stellt sich die für dich dar? Bekommt ihr aktive Rückmeldung, wie die Vereine einzeln auch mit dieser Krise gerade umgehen, durch Best-Practice-Beispiele zum Beispiel, was in den Hallen nicht passieren kann, wird vielleicht zu Hause gemacht. Wie ist da so das Feedback?
Also einmal deine Frage zum, wir waren ein Stück weit mit der Verschiebung des Spielbetriebs im WBV vor dem, ja, ich sage jetzt mal, Light-Lockdown der Bundesregierung. Das hat sich ergeben aus der vierten und fünften Mitgliederkonferenz, besonders der fünften Mitgliederkonferenz. Da konnte man sehen, dass die Zahlen nach oben gingen und da konnte man am Feedback auch vieler Vereine spüren, lieber WBV, ihr könnt jetzt nicht in den Spielbetrieb gehen. Ihr könnt so, wie ihr das geplant habt, nicht machen. Wir kriegen das einerseits nicht geregelt, wobei großes Kompliment an ganz, ganz viele Vereine, die sich immer wieder Gedanken um das Thema Hygiene gemacht haben. Und ich weiß von ganz, ganz vielen Vereinen, die da auch mit ihren Mitgliedern, mit ihren ehrenamtlichen Helfer gehabt hätten, in den Hallen etc. pp. Aber so das Gefühl der Großteil der Mitglieder, das ist bei uns angekommen und wir haben dann in einer sehr langen Sitzung, die im Übrigen bis 24 Uhr im Präsidium gegangen ist, auch per Video, haben wir dann gesagt, wir müssen das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Das erwarten unsere Mitglieder jetzt von uns und das haben wir dann auch getan. Und das war so das letzte Tröpflein auch der Mitgliederkonferenz. Wie gesagt, da waren zum Teil 171 Menschen in der Videokonferenz. Sensationell, muss ich dazu sagen. Ich glaube, selten, dass Sportfachverbände dann so einen, in Anführungsstrichen, Support bekommen haben. Aber wir haben dann aus vielen, vielen Aussagen, aber auch aus vielen, vielen Fragen, die gekommen sind, aus vielen Mails, aus vielen persönlichen Mails, die mich auch erreicht haben und meine Kollegen im Präsidium, dann doch gesagt, also wir sollten hier handeln. Und am Ende hat es ja auch ein paar Umfragen gegeben. Es gibt ja auch, wie sagt man so schön, gibt ja auch ein paar Foren, in denen geblockt wird, mal mehr, mal schön, mal weniger schön. Aber so insgesamt war das Gefühl da, also wir müssen jetzt dem Ganzen Ruhe geben. Wir haben ja dann auch gesagt, was gut wäre. Und damit haben wir nicht gerechnet, dass komplett die Hallen geschlossen werden. Wir haben gesagt, Mensch, macht auf jeden Fall, liebe Vereine, Training weiter, bietet das an, natürlich auf freiwilliger Basis. Gibt natürlich auch Sportlerinnen und Sportler, die zu Hause vielleicht eine besondere Situation haben, die jetzt auch nicht in die Halle gehen dürfen, weil wenn sie zurückkommen, wären infiziert, würden dann möglicherweise Oma, Opa anstecken. Das wollen wir natürlich auch nicht.
Also oder der Arbeitgeber interveniert.
Ja, der Arbeitgeber auch. Mhm. Also wir sind jetzt so seit, seit März sind wir eigentlich immer an dem ganz engen Scheideweg. Wir wollen Sport machen, wir müssen den Sport aufrechterhalten, aber auf der anderen Seite, wir müssen auch immer bewerten, das Thema Gesundheit der Menschen. Und wenn man das, glaube ich, in dieser Zeit nicht macht, und egal, was man ja entscheidet derzeit als Präsidium, egal in welcher Sportart, man muss sich leiten lassen davon, was ist am Ende sinnvoll oder ist weniger sinnvoll. Also, dass man jetzt Blumen dafür bekommt, ist auch klar. Die kriegt man eben nicht, sondern viele sagen dann auch, warum machen die das jetzt in der Zeit? Möglicherweise nehmen die uns auch ein Stück weit die Möglichkeit, unseren Sport zu betreiben. Abgesehen, da kommen wir vielleicht auch noch zu, die finanzielle Situation, und das kann ich ja gleich mal im Zusammenhang beantworten, der Frage, was melden so Vereine eigentlich zurück in dieser ganzen Corona-Geschichte? Aber das war so ein bisschen eben der Pate, der da gestanden hat, zu sagen, nein, wir machen das heute. Und im Übrigen, ich hab teilweise Kritik von meinen Kollegen aus anderen Landesverbänden bekommen, aus den größeren Landesverbänden, die gesagt haben, warum macht ihr das jetzt? Ihr setzt uns wahnsinnig unter Druck. Im Nachhinein haben aber alle gesagt, naja, ihr habt dann doch so, wie sagt man so schön, in der richtigen Zeit eigentlich die richtige Entscheidung als WBV. Und nochmal, wir sind der größte Landesverband in Deutschland. Wir haben 25% oder mittlerweile sind es, glaube ich, 27% aller Basketballerinnen und Basketballer im deutschen Basketball. Selbst der Präsident Ingo Weiß rief mich dann an und sagte, Mensch Uwe, ich muss mal einfach mit dir reden. Ich verfolge das gerade. Ihr macht das gut im WBV. Und dass ihr die Entscheidung so getroffen habt und wie ihr sie auch kommuniziert habt, à la Bonheur, kann ich nur sagen, tolle Geschichte.
Warst du überrascht von dem Feedback in dieser Konferenz, um die es ja jetzt geht, dass doch so viele Vereine ganz klar gesagt haben, nein, wir wollen nicht mehr spielen? Denn ich habe auch mit einigen anderen Kollegen, Vereinsvertretern gesprochen, ja, die jetzt bei uns in der Region, Hagen, Lüdenscheid, Ennepe-Ruhr-Kreis, doch gespielt hätten. Gerade im Aachener Raum, im ostwestfälischen Raum, das war genau gekippt. Hatte sich das angedeutet? Hast du damit schon gerechnet?
Also wenn man die Zeitreise, die wir machen seit dem März, seit dem 16. März bis heute eben zum 16. November, dann war so anfänglich, ja klar, als der komplette Lockdown war, hat sich erstmal alles zurückgezogen, Saison war beendet, die Vereine konnten letztendlich auch Wildcards stellen und das haben wir auch alles im Grunde genommen mehr oder weniger hinbekommen, auch für die neuen Ligen. Also da habe ich immer so das Gefühl gehabt, also nachdem dann die Hallen wieder aufgemacht worden sind, 9+1, also weniger auf den Freiplätzen. Zunächst hatte man ja auch die Freiplätze freigegeben, aber da haben eigentlich wenig Vereine was gemacht. Einige schon, aber eher wenige. Aber als dann die Halle mit 9+1, da kam ja wieder ein bisschen Bewegung in die Geschichte rein. Da konnte man dann zumindest mal wieder in die Halle rein. Dann ist ja irgendwann auch über Nacht ganz komisch in der Corona-Schutzverordnung, der Landes-Corona-Schutzverordnung, plötzlich standen da ja 30 Menschen plus eben das Thema Spielbetrieb, wie viel dürfen denn dann an Spielern in der Halle sein etc. pp. Da kam dann so kurzfristig wirklich wieder Aufbruchstimmung und wo ich so das Gefühl hatte, wir müssen jetzt alles vom Verband tun, um jetzt diesen Spielbetrieb zumindest zu sagen, wie soll der Spielbetrieb aussehen, also so ein bisschen eben auf Zukunft zu setzen. Ja, wir fangen jetzt irgendwann mit dem Spielbetrieb an. Wir haben auch ein festes Datum dann genannt, Ende Oktober, Anfang November. Da hatte ich so das Gefühl, jetzt kommt wirklich Aufbruchstimmung hier in der Basketballfamilie in Nordrhein-Westfalen auf, alle wollen. Dann war so dieser Sommer, der irgendwie auch so sehr schön und warm und heiß war. Da war es eher ein bisschen ruhig, so 2 Monate, wobei wir dann immer versucht haben, auch gleich am Ende der Sommerferien wieder die nächste Mitgliederkonferenz zu machen, um die Leute abzuholen. Was macht ihr denn jetzt eigentlich? Da haben wir dann festgestellt, dass ja teilweise bis zu dem Zeitpunkt, also bis zu den Sommerferien und kurz danach, einige Vereine ja noch gar nicht in der Halle waren. Oder da auch die Kommunen, denen die Hallen gar nicht zur Verfügung gestellt haben.
Ja, lokal absolut unterschiedlich, ja.
Da war das Land wirklich sehr, sehr unterschiedlich, auch in den Kommunen unterwegs. Mhm. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, so, jetzt gehen wir in den Herbst rein, jetzt können wir wieder in die Hallen rein, jetzt wird auch die Beschränkung, 30 Leute dürfen wieder trainieren, mhm. Wetter war gut, Inzidenzzahlen waren sehr niedrig überall, abgesehen mal von diesen Hotspots, die wir in Ostwestfalen gehabt haben, besonders eben da in der Fleischindustrie, aber das war dann schon so eine eben auch Besonderheit, die wir da natürlich in Reda-Wiedenbrück gehabt haben. Wobei da zu dem Zeitpunkt ich auch nicht gedacht habe, naja, das ist jetzt so ein Hotspot, das kann natürlich passieren, ist so ein bisschen geschuldet auch der Branche, aber wir kommen irgendwie gut dadurch und wir kommen auch gut in den Herbst und wir fangen irgendwann an und starten letztendlich mit dem Spielbetrieb. Mhm. Und dazu ist es nicht gekommen, obwohl viele eben auch sagen, naja, habt ihr auch nicht berücksichtigt, alle haben ja davon geredet, wir werden auf jeden Fall eine zweite Welle bekommen und die wird vielleicht auch gar nicht so unheftig werden. Andererseits, das muss man der Fairness halber auch sagen und das sagen wir ja auch immer all denen, die letztendlich Hallen schließen. Zumindest in den Sommermonaten war ja die Gefahr, dass sich die Gruppen, die sich ja dann auch immer getroffen haben, es waren dann immer die gleichen Menschen beim Training, dass da jetzt besondere Infektionsherde waren. Das war nicht so. Also wir haben ja ganz selten Fälle gehört, wo irgendetwas war, außer es hat jetzt mal Fälle in Schulen gegeben. Natürlich klar, Schüler, die dann auch letztendlich zum Sport kommen, zum Basketball kommen. Das war da. Aber ansonsten, dass jetzt eben unser Sport oder auch der Hallensport jetzt so eine Infektionsgefahr besonderer Art darstellt, das war nicht so. Und das hat mich eigentlich so ein bisschen auch beruhigt nach dem Motto, aha, das klappt wohl in den Hallen, die Lüftung klappt in den Hallen, die Leute halten sich wahrscheinlich auch an Mund-Nasen-Schutz in die Halle gehen.
Man musste sich auch nicht in der Umkleidekabine umziehen, weil viele das war natürlich, und das ist jetzt so dieser Knackpunkt, habe ich das Gefühl, dass man vieles aus den Umkleidekabinen oder von den Umkleidekabinen als Gefahrenbringer so hört.
Und das beste Beispiel auch, wenn man überlegt, in der Tat, ja, wir haben die erste Regionalliga einfach auch beginnen lassen, weil dort natürlich die Auflagen, auch die Vereine sich die Auflagen besonders hoch gemacht haben, weil sie wollten Zuschauer haben, sie wollten unbedingt wieder anfangen, was sicherlich auch einen finanziellen Background logischerweise hatte, hat auch funktioniert und wir haben ja eigentlich die ersten Wochen auch keine nennenswerten Covid-Fälle gehabt. Aber jetzt zum Schluss hin plötzlich viele Fälle auftauchten in der ersten Regionalliga. Aber auch da, wenn man mal die Analyse betreibt, wo ist das eigentlich hergekommen, waren das oft dann Spieler, das haben wir mittlerweile festgestellt, auch gemeinsam mit dem DBB, das waren oft Spieler, die eben in mehreren Mannschaften gespielt haben. Mhm. Also teilweise die Jugend Basketball-Bundesligen, die dann eben auch natürlich gespielt haben, was logisch ist, auch teilweise in den ersten Regionalligen, die da ja vereinzelt eben die Fälle auch reingebracht haben. Wir haben ja da so den ein oder anderen Hotspot gehabt, in Richtung Bonn, da hat es ja so eine Geschichte gegeben. Dann waren die ja zu Testspielen in Berlin, wo es Infektionen gegeben hat. Dann haben sich die Infektionen auf Leverkusen und ich kann mich an das Spiel erinnern, hier das Testspiel Phoenix Hagen gegen Bayer Giants, wo ich leider nicht da war. Das war die
An das Spiel kann ich mich leider nicht erinnern, weil es gar nicht, weil es dann doch nicht stattgefunden hat.
Das hat ja gar nicht stattgefunden. Ja. Und ich war zu dem Zeitpunkt, obwohl es ja noch mein Heimatverein ist, der es ausgerichtet hat, war zu dem Zeitpunkt eine Woche in diesem Jahr in MacPom, weil es gar nicht anders ging. Das Spiel ja nicht angepfiffen werden konnte, weil man dann in der Kabine der Hansi Gnad festgestellt hat, nee, da ist ein Spieler, der ist positiv getestet worden, der war mit unseren Spielern zusammen und dann war das ganze schöne Schauspiel war zu Ende. Ne? Ja. Die Menschen, die schon da waren, ja, die konnten wieder nach Hause gehen, wobei ja eh nicht viel Zuschauer zugelassen worden wären, aber es waren einige zugelassen und da fing das eigentlich an, dass wir dann auch plötzlich später dann auch in der ersten Regionalliga immer mehr ja zumindest Verdachtsfälle
hatten. Ja, und es war natürlich auch der klassische erste Fall der Frustration, denn du sprachst es gerade an, für alle, die es nicht wissen, der SV Hagen-Haspe ist dein Heimatverein, der hat wirklich viel investiert, um das Spiel ausrichten zu können. Da war die Vorbereitung wirklich intensiv und das würde uns natürlich, erste Regionalliga hat es schon durch, da war der Aufwand ja auch riesig, das wird ja alle anderen Vereine auch jetzt bevorstehen, ne? Wenn es dann in den Ligabetrieb geht. Der Aufwand wird groß sein, das Risiko, dass es eventuell dann doch nicht stattfinden kann, so ein Spiel, ist leider auch nicht ganz gering, nicht?
Absolut. Und was ja auch immer ein Thema war, die Hygiene beziehungsweise die Vorschläge, was die Hygienebedingungen angeht. Da haben wir vom WWV sehr früh sind wir mit einem Konzept nach draußen gegangen, haben das ja dann auch entsprechend immer wieder auch dem Landes-Covid-Plan angepasst. Wo wir manchmal auch ein Stück weit Kritik bekommen haben nach dem Motto, was ihr da an Forderungen aufstellt, von eben, wie soll die Hygiene aussehen, B bis, wie soll der Spielbetrieb aussehen, bis hin, dass wir bestimmte Hallen eben ja nicht für Zuschauer zugelassen haben. Am Ende aber sich das auch als richtig herausgestellt hat. Wie gesagt, testen konnten wir es ja nicht richtig, weil den Spielbetrieb haben wir ja nicht begonnen. Also von daher konnten wir es auch nicht sehen. Bis hin eben, und das ist auch mal für uns wichtig, wir sehen in der Eigenverantwortung den Seniorenspielbetrieb etwas anders als den Jugendspielbetrieb. Also die Jugend, die auch permanent ihre Jugendausschusssitzung jetzt gehabt hat, bei denen ich auch sehr oft dabei war, und das Thema, wie geht's eigentlich mit dem Jugendspielbetrieb weiter,
ist ja gleich noch zu hinkommen, denn ich glaube, das ist ja besonders zu betrachten, auch was den Spielbetrieb ab Januar, Februar, März ohnehin angeht. Ne? Vielleicht kannst du genau kurz was dazu sagen.
Ja. Also nochmal im Seniorenbereich gibt es jetzt ein geplantes Datum, haben wir gerade darüber gesprochen, Mitte Januar. Ich befürchte nur, Stand heute, 16. November, wird das wahrscheinlich so nicht stattfinden können. Zumindestens aber die Chance, die müssen wir uns wahren, eine Chance auf irgendeine Saison, in welcher Form auch immer, zu spielen. Wobei ich immer sage, man hätte ja auch sehr zu einem frühen Zeitpunkt sagen können, okay, dann spielen wir halt wirklich nur just for fun, was ja auch einige Vereine vorgeschlagen haben, aber auch ein Großteil der Vereine eben gesagt hat, also nochmal, ein Spielbetrieb heißt, da bereiten sich Spielerinnen und Spieler im Training auf ein Spiel vor und jetzt wollen wir uns nichts vormachen, unser Basketballsport lebt am Ende auch von Wettbewerb und Wettbewerb heißt, am Ende gewinnt der letztendlich einen Korb oder einen Punkt mehr gemacht hat. Das ist unsere Sportart und das ist auch das, was die Menschen in dieser Sportart bis runter zur Kreisliga treibt. Das weiß ich. Und ein Spielbetrieb, wir spielen jetzt mal nur just for fun, dass wir spielen. Ich glaube, am Ende ganz viele würden das nicht mitmachen und hätten auch keine Lust dazu. Ich weiß auch von vielen Spielerinnen und Spielern, die sagen, also wenn ein Wettbewerb, dann möchte ich schon auch ambitioniert da reingehen. Und das ist jetzt der absolute Gradmesser. Wie kriegt man das hin, dass man den Spielbetrieb dann doch noch zumindest mit einer Einfachrunde oder wie auch immer einem anderen Spielplan so hinbekommt, dass am Ende die Ambitionierten die Chance haben, wirklich dann auch aufzusteigen. Und um auf das Thema nochmal Abstieg zurückzukommen, zu sagen, okay, wir verzichten dann mal auf jeglichen Abstieg. Das regeln wir dann irgendwie in der neuen Saison. Müssten natürlich alle Ausschreibungen, alle Spielpläne angepasst werden. Aktuell ist es ja so, Wir haben die Saison ja nur unterbrochen. Wir haben sie nur verschoben. Wir haben einen Spielplan. Wir haben eine Ausschreibung. Wir haben die Rahmenbedingungen eben besonders für die Pandemie in Bezug auf Spielerinnen, Spieler, auf die ganzen Begleiter, auf Trainer, Physios und auch letztendlich auf die Schiedsrichter haben wir angepasst. Also wir haben das alles getan. Wir haben, glaube ich, so viel wie möglich getan, dass sich alle, auch wenn sie sich daran halten, sehr sicher fühlen können bei den Spielen. Jetzt muss nur irgendwann nochmal der Startschuss gegeben werden, dass wir auch spielen können.
Und nochmal ganz kurz zu der Jugend zu kommen. Wenn jetzt denn die Jugend spielen könnte, ist da eher denn daran zu denken, ja, so einen Just-for-Fun-Betrieb aufrecht zu erhalten? Oder siehst du das genauso? Und ich meine, da gibt's ja auch, machen wir uns auch nichts vor, durchaus Vereine, die da engagiert sind sie alle, möchte ich mal sagen, ambitionierter sind als andere. Habt ihr da Rückmeldungen bekommen, was da so der Wunsch ist vieler Vereine im Jugendbereich?
Also, Jugend vielleicht mal aufgeteilt in eher mehr der Leistungsteil. Also ich sage jetzt mal, und das auch gar nicht despektierlich, der Leistungsteil in der Jugend, zumindest abwärts der Jugendbundesligen, sind nun mal die Jugendregionalligen und teilweise noch die Oberligen. Aber die Regionalligen sind ja am Ende auch entscheidend. Entscheidend ist auch die Regionalligen, nämlich die U14, gemischt, die U14 männlich und die U16 weiblich. Das sind ja die drei Teile, die im Grunde genommen zur deutschen Meisterschaft zugelassen werden würden wollen. Mhm. Wenn die nicht spielen, können die nicht, zumindest nach heutigem Stand, nicht an der deutschen Meisterschaft teilnehmen, was für den ein oder anderen ambitionierten Verein, übrigens der höher spielende Seniorenmannschaften hat, bis hin in die Bundesliga, da ist das ja fast verpflichtend, dran teilzunehmen. Ne? Mhm. Also Pro B, Regionalliga, zumindest die zweite Bundesliga, die hat ja da auch eine Auflage. Und du weißt auch, dass gerade der männliche Teil, das ist ja so die aus meiner Sicht wichtigste Schnittstelle in den Seniorenbereich, sind die U14 männlich, ne? Das ist der Bereich, den muss man echt im Fokus haben. Wenn man den verliert, verliert man auch teilweise dann die Spieler dann in höhere Ligen hinein. Ja. Und das ist im Jugend ein Teil, der ganz, ganz intensiv diskutiert wird. Und der zweite Teil der Jugend ist, und übrigens dazu möchte man auch mit den Vereinen, speziell mit den Vereinen, in den nächsten Wochen nochmal eine Videokonferenz machen, nur mit diesen Jugendvereinen. Gibt uns bitte eine Rückmeldung, wenn wir wieder spielen dürfen, macht ihr das oder macht ihr das nicht? Und bei den anderen, da könnte man sich auch vorstellen zu sagen, wir machen einen sogenannten freiwilligen Spielbetrieb. Das heißt, wir haben ja dieses Punktesystem.
Das heißt, bis einschließlich Oberliga.
Genau, Oberliga, Landesliga, ja. und wir bieten da einen freiwilligen Spielbetrieb, aber der auch nach Regeln stattfinden muss. Das heißt, da wird es einen Spielplan geben. Der Spielplan muss es ja dann auch geben, weil wir dann auch Schiedsrichter benötigen. Wir brauchen ja dann auch genau die Leute bei den Spielen. Aber dann muss geregelt sein, bis wann dann eine Mannschaft, wenn sie dann bei A oder B spielt, nicht antreten kann, bis wann sie dann, also wir haben dann gesagt, ein Donnerstagabend wäre dann der allerletzte Termin, wo man dann absagen müsste. Weil der Heimverein, der die Halle dann vorbereitet, die Schiedsrichter, die ja dann zur Verfügung stellen, müssen eigentlich rechtzeitig Bescheid wissen, findet nun dieses in Anführungsstrichen Freundschaftsspiel statt oder nicht. Das wäre auch so eine Idee, die man machen kann, wobei auch da in der Jugend sogar der Spielbetrieb ja auch begrenzt ist. Die müssen eigentlich fertig sein im April. Und wenn die das nicht schaffen, im April fertig zu sein, also könnten dieser Freundschaftsspielbetrieb, wenn er dann so wäre, könnte eh nur eine Einfachrunde sein, mehr nicht.
Ja. Okay.
Also das sind jetzt so die Ideen für die Jugend, wobei nochmal, die Verantwortung für Jugendliche ist nochmal ein Stück weit höher als die Verantwortung für Senioren.
Ja. Und die Ausweitung des Jugendspielbetriebs in den Mai hinein ist satzungsrechtlich oder nicht möglich oder woran liegt das?
Ja, Mai könnte man noch, aber da fangen ja schon die deutschen Meisterschaften und so weiter an. Also man wäre da auch schon zumindestens bis nach Ostern, glaube ich, noch zwei Spieltage, wäre man auch begrenzt nach heute. Übrigens sowieso wäre man begrenzt bis in den Mai hinein, weil länger könnte man dann sowieso nicht weiterspielen.
Ja. Ja, eine Menge an Baustellen, die ihr natürlich habt. Es wird nicht langweilig für euch, vermute ich mal. Und bei den ganzen Dingen, die ihr dann sportlich auf dem Schirm haben müsst, darf man die finanziellen wahrscheinlich auch nicht vergessen. Und da stöhnen oder ja beklagen sich einige Vereine schon. Wie sieht es da auch für den Verband aus? In finanzieller Hinsicht habt ihr Einschränkungen, Einbußen? Und was sind vielleicht auch die finanziellen Rückmeldungen aus den Vereinen?
Ja, wir haben erstmal um die erste Frage Verband. Gott sei Dank, dass wir in den letzten Jahren sehr solide gewirtschaftet haben, ist es nicht so, dass wir aktuell irgendein Hilfspaket anpixen müssten. Dafür, wie gesagt, haben wir auch entsprechend Vorsorge getroffen. Aber die Ausnahmeeinfälle, um einfach mal zwei dicke Bereiche zu nennen, wir haben gerade auch Kassensturz gemacht, haben gerade auch so ein bisschen den Forecast und Plan für 2020 entsprechend angepasst, der Vizepräsident Finanzen. Allein nur aus dem Trainerbereich, um mal etwas zu nehmen, nämlich Trainerausbildung. Wir haben bis letzte Woche aus der Trainer Aus- und Fortbildung minus 46.000 Euro, weil wir ja nur noch zwei digitale Fortbildungen angeboten haben. Die Trainerlizenzen wir ein Stück weit jetzt sogar automatisiert verlängert haben. Das heißt, wer eine Trainerlizenz bis Ende 2020 hat, verlängert sich automatisch bis Ende 2021, beziehungsweise die muss dann verlängert werden zur neuen Saison 2021-22. Und wichtig ist für uns ja die Ausbildung der ganzen Module 1 bis 5, nämlich auch die neuen Trainer. Und da vermuten wir mal in diesem Jahr, werden wir einen richtigen Einbruch haben. Und geplant ist jetzt wieder Ostern den Trainerbetrieb aufzunehmen, also für neue Trainerausbildung. Also da haben wir einen echten Einbruch. Der zweite Teil ist, auch der gehört zu uns, wie der Basketball durch die Reuse, Strafen. Wir haben ja ungefähr knapp ein Drittel des Haushaltes im WBV unplanbar, aber das sind die Zahlen, wie sie immer waren, kann man ja auch nachlesen. Wir haben keine Strafen mehr eingenommen. Wir haben keine mehr eingenommen. Wir werden keine mehr einnehmen. Mhm. Und das mal alles so vorsichtig additiv aufgerechnet, reden wir ja jetzt schon dann über einen Bereich von mehr als 200.000 Euro. Bei einem, ja, der WBV hat jetzt einen Haushalt, der liegt so bei 860.000 Euro, teilweise sogar drüber. So, und wenn man das jetzt mal ausrechnet, dann kann man sich ja vorstellen, dass in Prozenten ausgedrückt, dann haben wir schon ein Viertel unseres Haushaltes, was uns heute nicht mehr zur Verfügung steht. Nochmal, wir werden deswegen keinen Konkurs anmelden, aber wir müssen uns genau überlegen, was machen wir denn eigentlich, um weiterhin den Service, den eben über 410 Vereine, die wir noch haben in Nordrhein-Westfalen, auch letztendlich vom Service her bedienen zu können. Und uns ist ja der Verbandstag, leider konnten wir den nicht stattfinden lassen. Und auf dem Verbandstag hatten wir ganz bewusst Beitragsanpassung, auch eine neue Beitragsstruktur.
Und einen neuen Strafenkatalog auch, ne, teilweise.
Ja, den auch, aber besonders eben, was wichtig ist, wir müssen dringend unsere Einnahmen auf dem reinen Beitragsteil ein Stück weit verändern. Wir sind der größte und einzige Landesverband, der nur 19% Beitragseinnahmen hat. Und es gibt ja so ein ungeschriebenes Gesetz, ein gemeinnütziger Verein sollte sich mindestens von 40-50% seiner Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge ernähren. Das ist im Übrigen bei Vereinen, die EVs sind, auch nicht anders. Und da sind wir als Verband weit von entfernt. Aber wir haben es bisher ja immer gut hinbekommen, weil wir gut gewirtschaftet haben. Wir am Ende auch natürlich für Personalzuschüsse, für die Nachwuchsleistungsarbeit, natürlich für die Nachwuchsleistungstrainer auch Geld bekommen haben. Und auch, wie gesagt, solide dastehen. Wir halten das auch nochmal bis zur nächsten Saison aus. Aber wenn nicht auf dem nächsten, und das nächste wäre der außerordentliche Verbandstag, den wir ja nachholen müssen, wenn dort nicht die Entscheidung von den Mitgliedern mitgetragen wird, und da werden wir leidenschaftlich für argumentieren müssen, der Vizepräsident und ich, wenn da nicht die Einsicht bei den Vereinen da ist und sie würden einer Beitragsanpassung in welcher Form auch immer nicht zustimmen, dann kriegen wir eine echte Schieflage. Und die wäre schon für den, ich sag mal, größten Landesverband, das könnte erheblich sein.
Jetzt hört man natürlich aus den Vereinen raus auch schon mal Kritik an den Strafen. Das ist ja ein wichtiger Punkt, den du auch angesprochen hast und der immer mal wieder für Ärger sorgt. Strafen kommen natürlich ganz klar nicht aus dem Nichts. Ne? Also wenn eine Strafe ausgesprochen wird, dann ist da ja irgendwas schiefgelaufen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich viele Strafen, die Vereine manchmal fassungslos hinterlassen. Können falsche Anschreibebögen, meistens, ich sag mal ganz klar, es sind oft falsche Anschreibebögen, die in irgendeiner Weise falsch ausgefüllt sind. Da reden wir jetzt nicht vom vergessenen Pass, wo wirklich menschliches Versagen einhergeht. Aber bei den Anschreibebögen zum Beispiel, könnte man dann den Verein nicht zum Beispiel sagen, hört zu, wir müssen die Mitgliedsbeiträge anpassen, aber dafür gehen wir vielleicht in den Strafen so ein bisschen runter in Einzelbereichen, um auch den Anschreibern im natürlich nicht professionellen, sondern im Amateurbereich nicht die Sorge immer mitzugeben, schreib nichts falsch an, sonst wird das geahndet und dein Verein muss Strafe zahlen.
Also du, Frank, du sprichst ein ganz wichtiges Thema an und jetzt würden manche vielleicht müde lächeln und sagen, naja, was der gerade erzählt, also am liebsten hätten wir keine Strafen, das sage ich ganz offen, am liebsten hätten wir, dass alles sauber laufen würde, aber nochmal, unsere Sportart, wie auch in anderen Sportarten, ohne Strafen, übrigens, jetzt reden wir mal nicht nur von dem Spielbogen, komme ich gleich noch zu, wird es ja auch eine Neuerung, in kurzer Zeit zumindest ist das angedacht, geben, sondern es gibt natürlich auch andere Strafen, ne? Also fehlende Schiedsrichter, fehlende Trainerlizenzen etc. pp. Also wenn der Sport...
Klar,
da gibt es ganz viele... Also ja. dieses Thema vielleicht manchmal Kleinigkeit in Spielbögen, muss ich dazu sagen, am liebsten hätten wir das nicht. Wir haben ja bisher auch aufgrund zumindest der Strafen, jetzt könnte man ja sagen, haben die viel oder wenig oder die Strafen verursacht haben, ein Stück weit den Haushalt des WWV mitfinanziert. An der Stelle herzlichen Dank an die Fehler gemacht haben. Deswegen konnten wir es uns auch bisher erlauben. Oder das letzte Mal haben wir 2015 eine ganz, ganz marginale Anpassung nur der Beiträge gemacht. Aber wir konnten es uns erlauben. Im Grunde genommen, jetzt mussten nicht unbedingt bei den letzten Verbandstagen Beitragsanpassungen nehmen. Fällt das aber alles demnächst weg, dann müssen wir eine Einnahmequelle haben. Und das Zweite ist bei den Spielbögen, also das Thema elektronischer Spielbogen wird jetzt seit einem Jahr intensiv diskutiert, wird jetzt auch auf dem virtuellen Bundestag, der am 27. und 28. November stattfindet, der sollte präsent in Hamburg stattfinden, aber ist jetzt leider auch abgesagt worden, aber der findet auf jeden Fall statt, wird das Thema finalisiert und der Deutsche Basketballbund ist fest entschlossen, den elektronischen Spielbogen vielleicht sogar schon zur nächsten oder übernächsten Saison einzuführen. Mhm. Und würde der eingeführt werden, dann würde ja die Fehlerquote, wahrscheinlich die Fehlerquote, Richtung Spielbogen in Gen Null gehen. Also diese Einnahmen würden dann dem Verband auch noch wegfallen. Was nicht schlimm wäre, ich würde mich ja freuen, wobei dann auch eben dieser neue elektronische Spielbogen auch die Tische der Vereine entlasten würden, weil dann braucht man an den Tischen maximal nur noch ein oder zwei Leute, weil das ist so easy und einfach. Ich kenne das System, ich habe es ja selber mal auch getestet, das kannst du mit jedem Smartphone, mit jedem iPad kannst du dann vom Tisch aus auch offline, kannst du dann den Spielberichtsbogen, der wird dann online hochgeladen. Wird
das ist
dann
eine wichtige Info, ne? Dass man nicht das funktionierende WLAN haben muss in der Halle.
Nein, brauchst du dann zumindest, wenn du dann auf dem Rechner tippst, brauchst du es nicht. Aber später, wenn du es dann wegschickst, da gibt es ja dann auch wieder Fristen, wahrscheinlich, weiß ich, zwei. Irgendwann ist man ja im WLAN. Und ja. Ich habe ja immer noch die große Hoffnung, dass wir irgendwann, wenn wir den Digitalpakt Schulen haben, dann auch irgendwann den Digitalpakt Hallen haben. In manchen Hallen gibt es ja schon wenig, was auch geht mit den ganz normalen Mobilfunktarifen, auch ohne WLAN, würde sich dieses System der elektronischen Spielbögen auch durchsetzen lassen. Also das wäre schon eine super Geschichte. Ne?
Und wir fördern die Deutsche Post nicht durch das Versenden unzähliger Spielbögen.
Das kommt auch noch dazu. Ich meine, die Frage war ja auch immer jetzt von den Menschen draußen, reicht es nicht aus, wenn wir mit dem Smartphone den Spielbogen fotografieren? Nein, im Moment ist dieser Spielbogen, also deutsche Bürokratie, sage ich auch mal an der Stelle, aber ist bei uns dann ja auch so, der Spielbogen ist ein Dokument. Ne? Und dieses Dokument ist nur gültig, wenn es im Original letztendlich dem Verband über die Spielleiter dem Verband zur Verfügung gestellt wird. Weil wenn du einen Einspruch hast und der Rechtsausschuss müsste wirklich, was er ja Gott sei Dank sehr wenig tut im WBV, aber manche Fälle gibt es natürlich auch, Sportrechtsverfahren, dann ist natürlich das wichtigste Dokument ist der Spielbogen. Ne? Momentan noch.
Schön, dass wir das Thema noch anschneiden konnten. Das war gar nicht so auf meinem Zettel, aber es ist ein sehr interessantes und spannendes Thema, denn ich hoffe ja mal, dass wir bald in die Normalität zurückkehren und auch dann uns endlich wieder mit dem elektronischen Spielbogen wirklich beschäftigen dürfen. Ja. Ja. Du hast es gesagt, finanziell ist ein großes Thema, sportlich ist es ein großes Thema und jetzt schweife ich mal ab. Am Samstag wurde Fußball gespielt. Das war von vielen, auch Fußballfans, ein großes Thema. Der Basketball darf natürlich im Pro-A, Pro-B, BBL-Bereich stattfinden, mit allen Problemen, die damit einhergehen. Bei den Fußballern ist es offenbar nicht so gehandelt, wie es auch hier in Nordrhein-Westfalen bei einigen Bundesligisten und Pro-A-Ligisten war, dass ein Corona-Fall dazu führt, dass die ganze Mannschaft in Quarantäne muss. Die Ukraine hat gespielt. Was hast du gefühlt? Warst du überrascht davon, dass weiterhin Fußball gespielt werden darf? Wir hatten bei Bayern München so einen Fall, der sich dann hinterher als Negativtest herausstellte bei Serge Gnabry. Ballt sich da die Faust ein bisschen in der Hose?
Ja, jein, sage ich mal. Einmal dieses Ja im Fußball, je höher die Ligen spielen, je mehr Möglichkeiten sind dort natürlich gegeben, Spieler laufen zu testen. Ich sage jetzt sogar, fast täglich zu testen. Dieses Geld steht ja offensichtlich zumindest den Profis noch zur Verfügung. Andererseits, man guckt dann ja doch schon ein Stück weit komisch auf so eine Situation. Und ich will jetzt mal ansetzen, gar nicht bei dem Länderspiel oder bei der Bundesliga. Ich will mal ansetzen im Grunde genommen, die vierte Liga Fußball spielt ja weiterhin. Die vierte Liga Fußball sollte eigentlich spielen und nachgewiesene Corona-Tests haben, was aber offensichtlich ein Übermittlungsfehler aus der Staatskanzlei über den Sportbund zu den Vereinen war. Jedenfalls haben die ganze Zeit gespielt, ohne einen Test gemacht zu haben. Die vierte Liga Fußball ist für mich ja auch in dem Sinne keine Profiliga. Dann müsst ihr im Vergleich dazu, die erste Regionalliga oder die Regionalligen bei uns im WBV müssen ja auch Profiligen sein. Und da ist für mich das Verständnis nicht da, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird. Und ich stimme da auch durchaus in den Gesang vieler anderer Sportfachverbände ein, die sagen, Fußball scheint ja wohl eine etwas andere Ausnahmestellung zu genießen als andere Sportarten. Um das mal so salomonisch auch zu beantworten. Aber es mutet schon komisch an. Und das verfolge ich ja auch immer im Fußball, was da gerade los ist, was mit den Pokalspielen oder als die Pokalspiele waren, ja oder nein. Da treffen ja auch die beiden Fußballverbände in Nordrhein-Westfalen. Einmal ist es ja in Westfalen der Fußball- und Leichtathletikverband und in Nordrhein ist es ja nur der Fußballverband. Auch die beiden Verbände scheinen sich ja gar nicht miteinander abzustimmen, weil die ja so unterschiedlich fahren auf dem Platz, wie wir uns das teilweise ja auch gar nicht erlauben könnten. Wir sind halt eben ein durchgängiger Verband. Aber es ist schon sehr merkwürdig im Grunde genommen, was teilweise im Fußball auch passiert. Ich weiß ganz genau, eigentlich müsste man sich ja mit den Sportarten, die momentan betrieben werden dürfen, allein schon nur um den Menschen zumindest am Bildschirm oder per Stream so ein bisschen Freude zu geben an ihrer Sportart, was ja im Basketball in der ersten Liga, zweiten Liga ja auch durch die Streaming-Dienste, die ja zur Verfügung stehen, auch gemacht wird. Ich will die Freude keinem nehmen, das mitzumachen. Ich gucke mir momentan noch unsere Damen-Nationalmannschaft an, die ja zweimal jetzt schon gewonnen haben. Die sind ja auch da im
Bubble. Die auch medial endlich mal auch berücksichtigt wurde. Ne?
Ja, also finde ich super, ja. Und geil. Haben wir auch einen neuen Bundestrainer, und jetzt geht ja die deutsche A-Nationalmannschaft geht ja auch im Bubble. Ne? Also jetzt Ende des Monats gehen die alle nach Paris, ja. Weil die Vorrunde spielen und hoffentlich dann, ja, bei der EM sind wir sowieso gesetzt. 2022 wäre ja 21 gewesen. Und EM würde ich auch gleich nochmal drei Sätze zu sagen, weil das ist auch eine Herzensangelegenheit, weil die findet in Nordrhein-Westfalen statt, nämlich in der Köln,
nicht vergessen.
In der Lanxess Arena. Und ich bin jetzt auch noch der leitende Mensch dafür, für das Organisationskomitee in Nordrhein-Westfalen. Ich war ja schon mit allen Menschen und mit dem DBB unterwegs. Wir hatten eigentlich alles schon vorbereitet für 21. Und dann ist das ja wegen Japan und den Olympischen Spielen ja gekippt worden, wobei ich heute sage, Gott sei Dank, dass erst die EM 22 stattfindet. Jetzt stell dir vor, nächstes Jahr hätten wir, und ich habe gerade noch gesehen, dass ja die Olympischen Spiele auf jeden Fall stattfinden sollen. Da hätten wir Olympische Spiele, wir hätten Europameisterschaft im Fußball. Wenn dann hintendran als Wurmfortsatz dann die EM stattgefunden hätte, dann hätten wir ja nie so viel Besucher und Fans mobilisieren können, wie eigentlich die EM ja braucht, ne, da in der Lanxess Arena.
Ja,
und Gott sei Dank ist 22, und wir haben jetzt ein riesengroßes Glück, dass wirklich dann, dass das erste große Ereignis wieder sein könnte, 22. Und wenn das die EM ist in Nordrhein-Westfalen und wir ganz oben vielleicht mit der A-Nationalmannschaft mal mitspielen sollten, wäre das ein echter Rückenwind dann für unsere Sportart Basketball.
Ne? Wir hoffen endlich mal darauf, ne, dass der ganze Druck sich mal positiv entlädt bei der Nationalmannschaft nach den, wir wollen nicht drüber reden, nach den letzten Turnieren.
Habe ich schon vergessen.
Hab ich auch vergessen, ja. Wir können aber bis dahin, Uwe, hoffentlich nochmal auf diesem Weg miteinander telefonieren und Kontakt halten. Bevor ich dich entlasse, ich gucke mal auf die Uhr, wir sind ja jetzt schon ganz gut dabei, 50 Minuten. Noch zwei Fragen. A, vielleicht sofort anschließend an das, was wir gerade über den Fußball gesagt haben. Was würdest du dir von der Politik wünschen für die nächsten Wochen und Monate?
Auf jeden Fall absolute Klarheit. Ich finde, neben all den wirtschaftlichen Investitionen, die ganz, ganz wichtig sind für Arbeitsplätze, jeder Arbeitsplatz, der erhalten wird und erhalten bleibt, ist ein ganz, ganz wichtiger. Aber ich würde mir genauso gut wünschen, dass auch der Sport, auch der Basketball, in dem Fall kann ich ja nur für uns und Basketball auch sprechen, dass der Sport genauso auch Berücksichtigung findet, notfalls. Und wenn am Ende es Umbauarbeiten wie in Schulen, auch in Hallen, dass es Lüftungsanlagen, was auch immer gibt, was ja sowieso dran wäre, auch mal zu renovieren. Wir haben ja ein Sportstätten-Nutzungsprogramm aufgesetzt mit 300 Millionen, haben ja auch ganz, ganz viele Vereine, im Übrigen ganz lustig, ich bin da ja in dem Ausschuss drin, 40% der Zuschüsse haben bis jetzt Tennisvereine bekommen, die haben ihre eigenen Anlagen, müssen ja eigene
die
Anlagen
haben ihre rein. Eigenen, wollte ich gerade sagen, das ist natürlich
die alles schön renoviert, ne? Ja, alles wunderbar, ja. Hinbekommen, ja. Freut mich ja auch. Die haben übrigens auch einen Zuwachs. Der Tennis hat auch einen Mitgliederzuwachs, Aufwachs. Der ist auch interessant. Gut, vielleicht, weil die Sportart im Sommer dann hat ja draußen auch stattfinden können. Also nochmal, ich würde mir wünschen, dass die Politik uns da wirklich auch gerade im Sport berücksichtigt. Ganz ehrlich, das, was man für Künstler sagt, das ist die Seele, die Menschen brauchen, ist das aber auch der Sport, den junge Menschen brauchen. Und ich möchte nicht eines Tages als Präsident eines Basketballverbandes demnächst als E-Sports-Präsident da mal sein, weil alle nur noch vor der Kiste sitzen und da rumdaddeln, meine ich jetzt gar nicht negativ, aber das, was getan wird und dass wir jetzt so eine Übergangszeit haben, kann ich alles verstehen. Wir müssen jetzt sehen, dass die Zahlen runterbekommen, müssen sehen, dass wir keine großen Gesundheitsschäden haben, dass die Krankenhäuser nicht überlastet werden, aber in den Fokus nehmen, unsere Sportart, das ist ganz, ganz wichtig und das passiert mir zu wenig, aber ich bin ja auch, das weißt du, ein leidenschaftlicher Kämpfer da an allen Fronten für dieses System und ich bin bei keinem Bürgermeister, bei dem ich oder bei jeder Veranstaltung, wo ich bin, dem ich dann auch die niedrigen Körbe aus der Tasche ziehe, weil auch das ist noch nicht gelaufen, das mal so am Rande. Mhm. Wir müssten schon viel, viel eigentlich niedrige Körbe haben, weil es hat sich ja sportwissenschaftlich heraus herausgestellt, wenn die jungen Leute U8, U9, U10 bis U12 Erfolge haben, im Grunde genommen. Und Erfolge ist immer, wenn man den Ball durch die Reuse wirft. Das ist der größte Erfolg für einen jungen Spieler. Und auch da tun die sich unheimlich schwer, die Kommunen, im Prinzip diese Körper da umzurüsten. Das ist ja auch keine Rocket Science, sondern das kann man eigentlich auch machen. Und da werde ich auch nicht müde, immer wieder die Kommunen auch teilweise selber anzurufen. Bürgermeister hatten schon Anrufe von mir, wo ich gesagt habe, also sie hatten doch gesagt, sie wollen jetzt mal niedrige Körbe einbauen. Jetzt haben die das alles nochmal mit Pandemie begründet, aber wenn die Pandemie mal vorbei ist, dann werde ich dazu wieder ziemlich laut werden.
Das ist das Problem, und du redest gerade mit dem U12-Coach, wir können da jetzt eine halbe Stunde drüber sprechen. Das Problem ist ja wirklich diese Verschiebung der, des Sportlichen. Wenn ich als einer von vielleicht 2, 3 Vereinen niedrige Körbe habe, aber mit meinen Kindern die restliche Saison auf hohe Körbe spielen muss, dann verpufft das Ganze natürlich. Ne? Und das macht's schwierig. Wir hatten ja die Übergangsphase, die jetzt verlängert wurde. Und ja, Corona bringt ganz viele andere Sachen gerade aufs Tapet, aber nicht unbedingt die 2,60 Meter Körbe. Aber da ist auch ein Thema. Ich schreib's mir mal auf fürs nächste Telefonat.
Also Da könnten wir mal auch drüber reden. Und wie gesagt, auch U12, das gilt ja genauso, wie ich gerade gesagt habe, U14, wo sich Spreu vom Weizen trennt, aber auch gerade U12. Da sind jetzt auch die Spielerinnen und Spieler so weit, dass man ihnen da Erfolgserlebnisse vermitteln muss, damit sie beim Sport bleiben, bei unserer Sportart bleiben. Wir haben ja auch ein Problem, dass irgendwann wir auch Basketballerinnen und Basketballer verlieren, weil sie irgendwann die Lust verlieren, weil vieles nicht getan werden kann. Und ich glaube auch, dass dieses Abwandern von unserer schönen Sportart, auch da, das war ja dieses Zukunftsprogramm, haben wir auch noch auf dem Zettel fürs nächste Mal.
Ja,
Thema Struktur, müssen wir unbedingt auch nochmal
drüber reden. Da müssen wir unbedingt drüber sprechen, weil das sicherlich auch, das Land manchmal auch spaltet und sicherlich unterschiedliche Gemüter weckt.
Absolut, ja.
Ich glaube aber, das halten wir uns wirklich warm, und vielleicht sprechen wir schneller miteinander wieder, als dir lieb ist. Aber ich würde mich freuen. Wir waren gerade bei der Politik. Zum Abschluss von den Vereinen. Was wünschst du dir von denen? Weil du sagtest gerade, die Abwanderung verhindern. Das geht natürlich, ob es die Korbanlagen, die Investitionen sind. Aber die Vereine müssen ja wahrscheinlich auch aktiv sein.
Ich wünsche mir einfach von den Vereinen, dass sie uns weiterhin vertrauen, dass wir zumindest aus Sicht des Fachverbandes die Weichen so stellen wollen, dass alles ein Stück weit zukunftsorientiert ist. Aber ich wünsche mir natürlich auch von den Vereinen und an jeden Einzelnen gerichtet, vom Vorstand bis hin eben zum Trainer, bis hin eben auch zu jeder Hilfe, zu jeder Mama, zu jedem Papa, die da zu Auswärtsspielen mitfahren, dass sie dabei bleiben und jetzt nicht irgendwie den Mut verlieren und vielleicht zu einer anderen Sportart abdriften sollten. Das würde ich mir wünschen. Und ich würde mir eben auch wünschen, dass Vereine, und bisher sind die Signale echt noch nicht bei mir angekommen, dass ein Verein gesagt hat, also wir haben jetzt endlose Austrittswellen. Das scheint zumindest in der Wahrnehmung noch nicht so zu sein in Nordrhein-Westfalen. Das ist auch gut so, und das sollte auch so bleiben, dass wir bloß nicht im Grunde genommen irgendwelche Leute verlieren. Es ist jetzt momentan ganz, ganz wichtig, dass wir als Basketballfamilie auch zusammenstehen. Und das würde ich mir wünschen, dass natürlich alle gesund bleiben und dass alle jetzt zumindest in 4 Wochen ein schönes Weihnachtsfest feiern können. Also das Jahr ist eine echte Herausforderung für viele, und natürlich kriege ich auch Stimmen zurückgemeldet von Eltern, die da mit ihren Kindern im Lockdown waren, die jetzt nicht keinen Garten haben und keinen Korb vor ihrer Garage zu Hause haben, sondern die irgendwie ihre Kinder auch beschäftigen müssen. Also höchsten Respekt vor den Menschen, die das alles momentan mit ihren Kindern machen. Das ist so etwas, wo ich sage, da ist so ein bisschen durchhalten, aber auch ein Stück weit im Grunde genommen, was ich mir so wünsche. Weil nochmal, es gibt keine schönere Sportart als unser Basketball. Ne?
Das ist wohl wahr. Und alle, die zuhören, die sehen das genauso, bin ich mir überzeugt. Und Uwe, ein schöneres Schlusswort kann es eigentlich nicht geben. Ich danke dir dafür, für das Gespräch, und hoffe, dass wir uns vielleicht im Januar schon darüber unterhalten, wie jetzt der Ligabetrieb wieder starten kann, unter den guten Bedingungen, dass alle auch gesund bleiben.
Sehr gerne, Frank. Darfst du gerne wiederkommen.
Alles klar. Dann
alles klar.
Wünsche ich euch alles Gute und dir auch. Ne?
Schönen
Bis dahin.
Abend.
Ciao. Dir auch. Tschüss.
Ja, so, das war Uwe Plonka. Und ja, einige interessante Informationen, die wir da jetzt von ihm bekommen haben. Ich glaube, das bleibt spannend. Und man kann nicht absehen, wie es eigentlich so richtig wird. Das ist eine große Herausforderung für Vereine, für den Verband, sicherlich auch für Schiedsrichter, über die wir jetzt gar nicht groß gesprochen haben. Das ist sicherlich auch noch ein Thema, wenn es dann mit dem Spielbetrieb wieder losgeht. Bis hierhin freue ich mich, dass ihr dabei wart. Ihr habt Folge 1 hinter euch gebracht. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und würde mich total freuen, wenn ihr auch bei der Folge 2 wieder dabei seid. Wenn ihr Anregungen, Kritik, gerne auch Lob habt, schreibt mir gerne eine Mail an info@ballforall.de, info@ballforall.de. Folgt mir auf dem Instagram-Kanal ballforall-podcast oder auf Facebook ballforall. Da gibt es auch Messages, die ihr mir natürlich schicken könnt. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr ja, mir treu bleibt und dass wir uns wiederhören. Zumindest ihr mich. Und ja, hoffe auf eine gute Zeit und dass ihr alle gesund bleibt. Bis dahin, ciao.